In der Sportstunde rede ich heute mit einer Kanusport-Legende, der so viel gewonnen hat. Wenn ich das alles jetzt aufzähle, dauert der Podcast 4 Stunden. Das ist ein Wahnsinn. Kann man alles nachlesen. Trotzdem freue ich mich, dass der dreimalige Olympiasieger und mehrfache Welt- und Europameister Sebastian Brendel bei mir ist. Sebastian, ich grüße dich. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Klingt das eigentlich dann zu alt, wenn man sagt, die Kanusport-Legende? Fühlt man sich da wie 80 oder ist das schon okay?
Ja, ist auf jeden Fall eine große Ehre, so bezeichnet zu werden. War wirklich lange aktiv, lange in der Nationalmannschaft, habe da viele Erfolge einfahren können. Ich würde sagen, eine Legende vielleicht unter vielen oder unter einigen. Aber ich denke, auf die Erfolgsbilanz kann ich schon ganz stolz sein.
Ich denke ja manchmal immer so pragmatisch, wenn man so viel gewonnen hat, so viele Auszeichnungen auch noch nebenbei bekommen hat. Fahnenträger der Abschlussfeier Olympia 2016 war, wo hast du diese ganzen Devotionalien? Hast du eine eigene Wohnung gemietet für deine ganzen Sachen? Hast du ein eigenes Sebastian Brendel Museum oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, so weit ist noch nicht, aber tatsächlich mein altes Kinderzimmer bei meinen Eltern, da hängen fast alle Medaillen, außer die Olympiamedaillen und die WM-Medaillen, also die habe ich bei mir zu Hause, ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern. Die habe ich bei mir, wenn man die ab und zu natürlich auch mal zeigt und zu gewissen Terminen irgendwie mal mitnimmt. Aber da hat sich über die Jahre auf jeden Fall einiges angesammelt, auch so an Erinnerungsstücke, vom Poster, vom Mitbringsel von irgendwelchen Regattastrecken und Wettkämpfen, aber ja, da ist einiges zusammengekommen.
Bist du ein sentimentaler Typ, der sich manchmal die Zeit nimmt und irgendwas da mal rausnimmt aus den Jahren, wo du dir was in die Hand nimmst, sagst, ach ja, das war damals, das war schön, wo du mal die Gegenwart lässt und einfach mal ein bisschen in die Vergangenheit eintauchst?
Nee, eigentlich eher weniger. Also ich schwelge nicht so sehr in Erinnerung. Ab und zu kommt es aber natürlich doch vor, auch wenn die Kinder mal irgendwie das Fotoalbum durchscrollen, dass man dann mal natürlich zu einigen Bildern dann natürlich auch mal ein bisschen was erklärt oder was bespricht. Und das sind natürlich viele schöne Erinnerungen, sind natürlich auch ein paar Wettkämpfe oder ein paar Sachen dabei, an die man sich nicht so gerne zurückerinnert, aber ja, jeder, der im Sport unterwegs ist, der kennt das natürlich, ne, dass das auch alles irgendwie dazugehört.
Du hast das ja auch in deinem Instagram-Post zu deinem Karriereende auch geschrieben, das war eine geile Zeit mit allen Höhen und Tiefen und für einen Hochleistungssportler gehören leider Tiefen auch dazu. Manchmal machen diese Tiefen dann ja auch einen stärker, um dann wieder die Höhen zu erleben zu können. Ist was bei dir ähnlich?
Ja, aber also, ist ja schon mal schön, wenn man mit so einem Satz irgendwie aufhören kann, finde ich. Also und das ist auch wirklich so, wie es da steht. Es war eine schöne Zeit und wie gesagt, jedem Sportler ist bewusst, dass Niederlagen dazugehören. Natürlich wünscht man sich die dann irgendwie manchmal auch zu anderen Zeitpunkten. Aber ich denke, ich habe da meine Erfolge ja eingefahren und wenn ich jetzt so zurückblicke, irgendwie hat das auch alles mit einer Niederlage angefangen, so 2008 Olympia-Qualifikation. Natürlich, ich war jung, ich war bereit, war fit und habe es dann irgendwie am Ende knapp nicht geschafft, war Zuschauer in Peking damals, aber habe vielleicht auch daraus dann meine Motivation und meine Stärke gezogen für die nächsten Jahre, um mich dann da halt durchzusetzen. Ja.
Hat er dann 4 Jahre später mit dem Olympiasieg in London ja wunderbar geklappt und dann 4 Jahre später ja nochmal mit dem Doppelgold in Rio. Ja. Ich habe wieder eine pragmatische Frage, weil wenn ich so ein Bild sehe, wie du im Boot hockst und das ja fast 30 Jahre gemacht hast, 20 Jahre mehr oder weniger als Hochleistungssportler, ist das nicht eine sehr, sehr einseitige Belastung?
Ich habe letztens...
Weißt du, was ich meine, ne?
Ja, ich weiß 100% was du damit meinst. Ich habe Bin jetzt auch nicht mehr so oft im Boot und habe dann im Sommer jetzt das Boot mal rausgeholt, bin damit gefahren, habe festgestellt, Mensch, ist aber wirklich eine unbequeme Position. Also wenn man das nicht jeden Tag macht, dann ist das, tut das auch wirklich weh danach. Aber ja, bei mir war es einfach so, oder bei allen, die jetzt irgendwie den Sport machen, man gewöhnt sich einfach irgendwann dran. Und dann tut es auch nicht mehr weh. Also ja, die Muskulatur ist gut ausgebildet in allen Bereichen und macht das dann mit. Man merkt natürlich immer, wenn man jetzt, also als ich aktiv war damals noch, wenn man jetzt aus der Saisonpause kommt, dann hatte man schon immer so ein paar Punkte im Rücken und im Knie und so, wo es mal wehgetan hat, aber der Körper hat sich wieder daran gewöhnt und man war dann wieder im Rhythmus, aber so aus der Kalten mal sich wieder ins Boot knien, das ist unbequem, habe ich jetzt festgestellt.
Musstest du dann in den vielen, vielen Jahren quasi den anderen Teil des Körpers irgendwie auch trainieren, damit das nicht wirklich sehr, sehr einseitig war? Ich denke auch mal an Speerwerfer, ja, die immer die gleiche Bewegung haben mit dem einen Arm. Den anderen Arm, den konntest du ja eigentlich auf den Rücken binden, aber irgendwie ist es ja, glaube ich, nicht normal, weil das eine ist richtig ausgebildet und das andere irgendwie nicht. Musstest du was tun oder macht der Körper da alles mit sich?
Ja, wir sind ja, also Kanusport oder das Kanutraining ist sehr vielseitig. Wir gehen laufen, wir sind im Kraftraum, machen Stabi-Training, Koordinationstraining und so. Also darüber gleichen wir das dann so ein bisschen aus. Natürlich ist Haupttrainingsbestandteil das Paddeln und dann bei mir auch das Paddeln auf einer Seite. Aber wir haben jetzt nicht dann irgendwie jetzt gesagt, jetzt machen wir, trainieren wir nur die rechte Seite. Das ja, macht man im Athletiktraining, trainiert man einfach ausgeglichen und dann passt sich der Körper, passt sich da schon an. Klar war natürlich der linke Arm ein bisschen stärker, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie im Kreis gelaufen bin.
Ich stelle mir gerade so ein Bild vor, wenn du jetzt genau andersrum paddeln müsstest. Ja, den Paddel in die andere Hand
Ja.
und anders in den Knien. Wie viel Meter würdest du schaffen?
Ja, das ist tatsächlich echt eine Herausforderung. Also natürlich probiert man das auch immer mal, ne, wenn man ja auch ehrgeizig ist und denkt, Mensch, wenn ich das auf der einen Seite kann, warum soll es auf der anderen Seite nicht klappen? Weil wir auch sehr vom Wind immer abhängig sind. Wäre die einfachste Überlegung, wenn der Wind von der einen Seite kommt, wechselt man einfach und fährt auf der anderen, aber also vielleicht kriegt man es hin, wenn man es von klein auf so lernt, immer zu wechseln, aber also die meisten bekommen das nicht hin, auch mit dem Steuern, das ist ja im Kopf so drin, dass man das nur auf einer Seite macht. Und also ich habe es nie geschafft, da auch geradeaus zu fahren. Das ist wirklich schon echt kompliziert. Kann man sich gar nicht vorstellen.
Das glaube ich dir. Wir haben eben gesagt, 20 Jahre Hochleistungssport, 2005 sagt man so, schreibt man so, liest man so, da war dein Durchbruch, da warst du Doppel-Juniorenweltmeister und dann hast du tatsächlich bis 2025 diesen Sport hochleistungssportmäßig ausgeübt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie hat sich so eine Sportart in 20 Jahren verändert?
Ja, also ich angefangen ganz klein im Verein in Schwedt an der Oder im Bootshaus und dann so Schritt für Schritt hochgearbeitet bis zur Nationalmannschaft Junioren und da dann schon tolle Erfolge gefeiert. Ich glaube, da wurde man so das erste Mal so ein bisschen aufmerksam mit dem Doppel-Junioren Weltmeistertitel. Also zumindest in Deutschland. Das haben jetzt auch nach mir nicht einige geschafft, aber auch nicht viele. Also ist schon immer ein gutes Zeichen, wenn man im Einer im Nachwuchs da ganz vorne mitfahren kann. Und wie sich der Sport so entwickelt hat, natürlich gab es einige Veränderungen, die mit dem olympischen Programm so gekommen sind auch, ne? Also von den Strecken, von Anzahl der Plätze. Also als ich mal angefangen hatten wir 6 Plätze für Kanadierfahrer. Jetzt sind wir bei 3. Also der Konkurrenzkampf ist da auf jeden Fall deutlich härter geworden, um sich national erstmal auch durchzusetzen. Also das ist schon deutlich angespannter natürlich. Aber natürlich ansonsten auch die Strecken, ne? Jetzt probiert man so eine lange Strecke wieder mehr in den Fokus zu rücken, und wir haben ja einen umtriebigen Präsidenten als also einen Präsidenten im Weltkanuverband, der da auch wirklich den Sport voranbringen will, der oberste Priorität ist, Kanu-Rennsport attraktiv zu halten und im olympischen Programm natürlich zu etablieren oder drin zu behalten, weil natürlich auch immer geguckt wird, wie da die Quoten sind, die Zuschauerquoten, und wir da natürlich auch ein gutes Produkt am Ende liefern müssen.
Und wie hat sich das Equipment entwickelt? Ich kann mir vorstellen, Paddel war wahrscheinlich 10 Kilo schwerer noch vor 20 Jahren, oder das Boot war wahrscheinlich schwerer, oder ist es genau das gleiche geblieben? Könntest du mit dem Boot von vor 20 Jahren genauso erfolgreich jetzt heute fahren, wie mit dem Boot, was du jetzt hast?
Na, die großen Veränderungen, die kamen so die 2000er Jahre, als da wurde damals die Mindestbreite abgeschafft. Also früher waren die Boote bestimmt doppelt so breit, also um die 50 Zentimeter mussten die an der breitesten Stelle sein. Das hat man irgendwann abgeschafft. Dann kamen natürlich die Carbonboote, Carbonpaddel, was natürlich auch nochmal einen deutlichen Vorteil gebracht hat. Also die Zeiten haben sich im Vergleich zu 1990 zu jetzt deutlich verbessert, einfach durch das Material. Und dann natürlich jetzt über Jahre, als ich dann so aktiv war, ging die Entwicklung natürlich auch weiter, aber nicht mehr in diesen Riesenschritten, wie es damals der Fall war. Also das waren schon wirklich dann große Veränderungen. Jetzt hatten wir vor, ja, ich glaube so 10, 12 Jahren, so, dass die Boote 2 Kilo leichter geworden sind, weil wir Frauenkanadier dazugekommen haben und die quasi, denen das entgegenkommt, wenn die Boote ein bisschen leichter sind. Von daher hat der Weltverband festgelegt, dass es dann natürlich einfacher auch für die Hersteller und für die Vereine und Verbände einfacher ist, wenn man sich da auf ein Gewicht einigt, und deswegen sind die da noch mal ein bisschen leichter geworden, was die Zeiten auch noch mal ein bisschen schneller gemacht hat. Aber im Großen und Ganzen, natürlich war der große, das Entscheidende damals, von Holz oder Plastik zu Carbon zu wechseln. Ja.
Welche Beziehung hattest du mal zu deinen Booten? War das für dich Mittel zum Zweck, oder hast du immer ein Auge drauf gehabt, nee, dass bloß nicht einer ganz nah an deinem Boot ist, dass da nichts mit passiert?
Also ich habe dem Booten nie irgendwie einen Namen gegeben. So weit war es nicht. Also wie bei Sebastian Vettel irgendwie, da heißt ja die Rennautos, die hatten ja dann immer irgendwelche Namen. Das war bei mir nicht der Fall. Aber natürlich habe ich schon auch sehr aufs Material geachtet. Habe das immer gut behandelt, gut gepflegt. Meine Boote haben auch immer mehrere Jahre, waren die im Geschäft, sage ich mal so, waren in der Benutzung mehrere Jahre, und ja, das habe da immer ein Auge drauf gehabt, sage ich mal.
Stichwort Namen geben, das müssen wir natürlich auch ansprechen, ist für manche vielleicht sogar irgendwie wertvoller als eine Medaille, was du erlebt hast, dass ein Konkurrent von dir aus Brasilien tatsächlich seinem ersten Sohn deinen Namen gegeben hat. Der heißt jetzt Sebastian dos Santos. Klingt ja Wahnsinn. Was
Ja.
ist das so für eine Geschichte gewesen? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, das hat mich damals auch sehr überrascht und natürlich auch ja, sehr erfreut, aber auch glücklich gemacht, dass ich damals oder immer noch, bis zum Ende, einer meiner größten Konkurrenten sein Kind nach mir benennen, nachdem ich ihn zweimal bei seinen Heimolympischen Spielen den Olympiasieg weggeschnappt habe. Aber ja, also wir haben nach wie vor ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und ja, große, große Ehre, hat mich sehr gefreut. Ich habe die Nachricht, hat mir das damals per Nachricht geschrieben. Ja, erstmal geguckt, ob ich das richtig übersetzt habe, ob er das wirklich damit meint. Dann haben wir noch ein paar Mal hin und her geschrieben und ja, dann war es tatsächlich, ich kann mich da erinnern, 2017 zur Weltmeisterschaft ist der dann auch geboren. Also wir waren in Tschechien zur Weltmeisterschaft und da ist sein erster Sohn da zur Welt gekommen mit dem Namen Sebastian. Ja, das war kriegst das Gänsehaut. Das war wirklich eine tolle Geschichte. Ja, war es eine tolle Geschichte.
Es gibt einen Sebastian in Brasilien. Unfassbar.
Ja.
Der ist dann jetzt, wenn ich jetzt richtig rechne, circa 8 Jahre alt. Du weißt aber jetzt nicht, wie es Sebastian dos Santos jetzt geht, ne?
Wir haben uns auch tatsächlich schon einmal getroffen. Ich war in Brasilien, da war der, glaube ich, 2 oder 3 Jahre alt. Da war ich mal da, haben uns getroffen, haben natürlich ein paar Sachen aus Deutschland mitgebracht. Seitdem leider nicht mehr. Aber nächstes Jahr haben wir in Brandenburg an der Havel einen Weltcup und wir sind da schon im Austausch, ob er vielleicht mit seiner Familie herkommt. Das würde mich natürlich sehr freuen und da wäre dann vielleicht das nächste Treffen des deutschen und des brasilianischen Sebastians.
Eine rührende Geschichte, wunderbar. Das zeigt ja auch natürlich, mal auch weg von Trainingszeiten, Wettkämpfen, Reisen, wie verbindend auch Sport sein kann.
Ja, auf jeden Fall, ne? Das zeigt das, ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich von demjenigen, der mich da immer schlägt, der unbedingt meinen Sohn den Namen geben würde, aber Hut ab.
Ja, er hat ja dann natürlich auch noch den verdienten Olympiasieg 2021 eingefahren. Also das ja, war auch eine klasse Leistung. Er ist im Einer dann Olympiasieger geworden und auch verdient hat er ja jahrelang sich auch durchgekämpft und ja, großartige Leistung.
Ja, du hast sozusagen indirekt immer jeden Tag ihn angespornt, er brauchte nur seinen Sohn sehen und dann hat er gedacht, oh, den Sebastian muss ich schlagen, auf jeden Fall,
Ja.
ich brauche auch diesen Titel, ne? So kann man sich auch motivieren. Was anderes Emotionales, was ich kurz besprechen will, weil wir auch natürlich gerade viele Diskussionen haben, was Olympia angeht und ich hatte tatsächlich vor wenigen Tagen ein Interview mit Anna-Maria Wagner, die in Paris die Fahne getragen hat bei Olympia. Du durftest das
Ja.
auch tun bei der Schlussfeier
Ja.
2016. Was ist das für ein Moment, emotionaler Moment? Und hat man da, Stichwort Devotionalien, hast du die Fahne noch oder kriegt man da irgendwie eine Urkunde oder muss man leben mit Fotos oder YouTube-Videos?
Ja, da sind wir wieder bei den Bildern. Nee, leider, hätte sehr gerne die Fahne mitgenommen. Das durfte man nicht, aber ja, Rio, das war irgendwie dann wie in einem Rausch. Wir sind ja also auch in der zweiten, Kanus ja in der zweiten Woche und dann nach dem Einer-Finale kam dann noch das Zweier-Finale, danach die Abschlussfeier mit Fahne tragen, dann ging's zurück nach Deutschland, auch großer Empfang in Frankfurt, dann großer Empfang bei den deutschen Meisterschaften, Kanu-Rennsport in Brandenburg. Das war so eine verrückte, oder 2 Wochen waren es ja dann am Ende, so verrückte 2 Wochen. Ja, das hat mir sehr viel bedeutet. Ich bin auch froh, dass das alles so geklappt hat. Natürlich war da eine Menge Druck auch im Vorfeld, den ich mir auch selber gemacht habe. Aber ja, das waren einfach eine perfekte Woche in Brasilien und dann nochmal eine sehr schöne Woche in Deutschland im Nachhinein.
Die Formel-1-Fahrer haben ja immer so verschiedene Kurse, Stadtkurse, Highspeed-Kurse. Die Tennisspieler spielen, die einen spielen lieber auf Rasen, die anderen auf Asche. Gibt es für Kanusportler auch die Lieblingsregatta? Ist es dann bei dir auf jeden Fall immer Rio, weil du diese Erinnerung hast? Oder lieber zu Hause, lieber Duisburg, lieber Szeged? Oder gibt es Regattastrecken, wo du sagst, das mag ich gar nicht, habe ich immer Probleme gehabt, mal weg von klimatischen, wetterbedingten Verhältnissen. Einfach nur so, was ist denn da eigentlich der große Unterschied?
Na, also für uns, also wir wollen natürlich immer faire Bedingungen haben, ne? Das ist immer wichtig, dass es vielleicht nicht so eine winteranfällige Strecke ist. Von daher gibt es so eine Strecke in Portugal, die Kanu-Insider werden die kennen. Da kommt der Wind immer von der Seite, weil diese schräg zum Meer gebaut ist, am Atlantik, und ab Mittag kann man die Uhr nachstellen, kommt da der Wind von der Seite. Also sehr, sehr ungünstige Strecke. Dann würde ich danach gehen, noch wie so die Kanu-Begeisterung im Land ist oder wie das so ist. Da haben wir natürlich mit Ungarn, Deutschland, also auch Kanu-Hochbogen, wo dann immer auch richtig was los ist. Das macht natürlich auch immer noch einen Unterschied und macht dann auch richtig Spaß, da zu paddeln. Ja, also gibt einige Strecken, wo man sehr gerne fährt, andere, wo man nicht so gerne fährt. Ja, ich bin auch gerne immer in Brandenburg gefahren, in der Regatta-Strecke BC. Da hatte ich meine ersten Wettkämpfe und auch dann meine Europameisterschaft. Also immer, die sind auch alle Kanu begeistert, und ja, gibt viele schöne Strecken, ein paar Strecken, die ja nicht so liegen, aber ansonsten freuen wir uns immer, wenn gute Stimmung an der Strecke herrscht.
Jetzt bist du 20 Jahre an diesen diversen Strecken gewesen und seit 4 Monaten nicht mehr auf dem Wasser, im Boot. Fehlt dir das?
Ja, es war ja so ein Prozess. Also natürlich hatte ich ja schon im Vorfeld von Olympischen Spielen mal so drüber nachgedacht, was passiert denn danach, und mit Familie muss man natürlich auch immer ein bisschen weiter im Voraus sich Gedanken machen oder gemeinsam dann auch Entscheidungen treffen, und ja, wie gesagt, es war ein Prozess, war jetzt keine Entscheidung von heute auf morgen. Von daher, klar fehlt allen der Sport, oder am meisten fehlt eigentlich so dieses Gefühl, große Ziele zu erreichen und darauf so hinzuarbeiten, hinzutrainieren und dann auch den Beweis abzuliefern, dass man gute Arbeit geleistet hat. Weil Sport ist ja einfach was Messbares, ne? Und am Ende des Tages steht irgendein Wettkampf, wo man abliefern muss. Das würde ich sagen, dieses Gefühl fehlt mir schon. Aber ich bin auch sehr, sehr glücklich mit dem Weg jetzt, den ich jetzt einschlage gerade, und ja, möchte den natürlich auch irgendwie bestmöglich dort bestmöglich starten und mich da bestmöglich entwickeln. Von daher, ja, ist es ein trauriges Auge, aber auch ein lachendes Auge, und ich bin ja nach wie vor dem Sport ganz gut erhalten.
Genau, das wäre der nächste Punkt. Du bist Polizeioberkommissar.
Richtig,
ja. Klärst aber jetzt nicht irgendwelche Mordfälle auf, sondern du bist tatsächlich auch bei der Polizei im Sport gut aufgehoben, ne? Was machst du genau?
Genau, ich bin jetzt, ich hatte nach Olympia, nach Paris, meinen Aufstieg gemacht. Also habe mich da ein halbes Jahr auf meine berufliche Weiterentwicklung konzentriert. Wir können nach der Karriere oder währenddessen machen das auch manche schon, so einen Aufstieg machen vom mittleren in gehobenen Dienst. Das habe ich gemacht, bin da im Februar fertig geworden, und jetzt seit August habe ich jetzt eine Stelle bei der Bundespolizei hier in Potsdam im Präsidium im Referat Aus- und Fortbildung. Und da, ja, bearbeite ich eigentlich so den Spitzensport. Kann man sich vorstellen, so wir sind ja das Zwischenglied zwischen den Sportschulen und BMI, und ja, alles, was da irgendwie zwischen liegt, landet bei uns hier im Referat auf dem Tisch, und da natürlich, dass wir zum einen gute oder bestmögliche Bedingungen für unsere Sportschulen schaffen. Also es gibt ja diese beiden Sportschulen, einmal für den Sommersport in Chiemom und dann für den Wintersport in Bad Endorf, die auch immer Viele Kaderathleten betreuen oder ausbilden auch zu Polizisten. Und da versuchen wir natürlich ja, ein attraktives Angebot zu schaffen. Ich war ja da auch lange als Sportler, also kenne quasi die Sportlerseite. Versucht das jetzt hier natürlich bestmöglich zu verknüpfen mit der Stabsarbeit und habe da gewinne immer mehr Einblicke, was man vielleicht auch besser machen kann oder in wo die Reise hingehen könnte, um attraktiv zu bleiben einfach für den Sport.
Ja, das ist ja auch dieses deutsche System. Viele Sportler haben die Möglichkeit, zum Zoll zu gehen, zur Bundeswehr zu gehen und zur Polizei zu gehen, um dann Unterstützung zu halten. Andere wollen oder möchten das nicht und studieren nebenbei, müssen noch arbeiten. Wie findest du das deutsche System? Wenn du jetzt bei der Polizei unterhältst, mit deiner Erfahrung ist es natürlich überragend, weil ich auch immer ein großer Verfechter bin, dass Sportler, die auch was erlebt haben, erfahren haben, das auch weitergeben, in welcher Funktion auch immer.
Ja, also es sind ja grundsätzlich verschiedene Angebote. Also wenn man jetzt so Bundeswehr, Zoll, Bundespolizei vergleicht, da muss irgendwie jeder für sich selber herausfinden, welchen Weg er da einschlagen möchte, ne? Wir von Bundespolizeiseite müssen gucken, dass wir so die besten Rahmenbedingungen schaffen für die, die sich für diesen Weg entscheiden. Also es ist ja am Ende eine Berufsausbildung. Macht die parallel zum Sport, schließt das im besten Fall dann natürlich ab und ist dann nach der sportlichen Karriere landet man in einem sicheren Berufsumfeld. Ne? Also das ist so diese Grund, dass man ja diese Grundherangehensweise so bei der Bundespolizei. Und wie gesagt, da muss jeder gucken, was da für einen das Richtige ist. Ne? Also ist schon gut, dass es unterschiedliche Angebote gibt. Und ja, jeder kann da gucken, wo er sich wohlfühlt.
Und ich vermute mal, ohne die Polizei hättest du nicht so viele Erfolge feiern können, wie du so gefeiert hast, oder?
Nee, also ich bin ja wirklich tatsächlich seit 2000, warte, jetzt will ich nichts Falsches erzählen, seit 2008, genau, 2008 bin ich zur Bundespolizei gewechselt, von der Bundeswehr damals, FWDL 23, also fast 2 Jahre bei der Bundeswehr gewesen nach der Schule und mich dann damals dafür entschieden, den Wechsel zu machen und ja, eigentlich alle meine Erfolge auch mit für die Bundespolizei eingefahren oder halt in meiner Zeit, in meiner Zugehörigkeit zur Bundespolizei. Und natürlich war das, für mich war immer wichtig, ich bin ja auch früh Papa geworden und Familie gegründet, irgendwas Sicheres zu haben, ne? Abgesichert zu sein, wenn man sich auch mal verletzt oder mal ausscheidet aus dem Sport, das geht ja, man kennt ja viele Beispiele, wo das auch wirklich schnell mal der Fall ist, dann auch wirklich abgesichert zu sein, um halt auch für die Familie vorgesorgt zu haben, so, ne, oder da sein zu können, ne, im schlimmsten Fall irgendwie. Das war mir wichtig, dass ich gut schlafen konnte, mich dann auf den Sport konzentrieren konnte und deswegen ist damals auch die Entscheidung auf die Bundespolizei für mich gefallen.
Und da unterstützt du halt eben jetzt auch die Leistungssportler, die Unterstützung von der Polizei bekommen. Das ist natürlich auch wunderbar mit deinen Erfahrungen.
Genau, indirekt, ne? Also ich bin jetzt nicht direkt am Mann bei der Bundespolizei, aber wie gesagt, wir versuchen so irgendwie das Bestmögliche irgendwie rauszuholen und so die Rahmenbedingungen so attraktiv wie möglich zu halten. Ja.
So ein bisschen strategisch, ne, verstehe ich dadurch, so ein bisschen
Genau,
ausgeräumt.
ja.
Dann bist du tatsächlich noch im Kanusport weiter aktiv als Trainer in Potsdam im Bereich Nachwuchs, ne?
Ja, das hat leider so ein bisschen nachgelassen. Ich habe es eine Zeit lang mal übernommen, quasi so in der Wechselzeit. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das waren auch wirklich die kleinsten und jüngsten, die wir so im Verein hatten oder immer noch haben. Das hat jetzt aber jemand anderes übernommen und macht das da wirklich einen guten Job und bin da dann jetzt auch im Verein eher auch wieder so ein bisschen strategischer unterwegs, aber auch nicht am Mann. Wenn ich gebraucht werde, springe ich mal ein. Sehr gerne wirklich auch, weil das Spaß macht, aber die Zeit gibt es einfach jetzt mit dem Berufswechsel oder Einstieg nicht her, das dann auch wirklich da dem gerecht zu werden.
Wir können aber eben kurz zwischendurch ein bisschen Werbung für diese Sportart machen. Du bist, glaube ich, mit 8 Jahren in so ein Boot gestiegen. Ab wann können Kinder tatsächlich diese Sportart ausüben?
Ja, Werbung können wir sehr gerne machen. Also genau, ich habe mit 8 angefangen. Grundvoraussetzung zum Paddeln ist immer mindestens Seepferdchen, am besten natürlich um Silberabzeichen oder Bronzeabzeichen aus dem Schwimmen. Aber auch, wir haben auch einige, die dann tatsächlich auch erst andere Sportarten vorher ausprobieren, also beim Turnen sind, beim Schwimmen sind, bei der Leichtathletik sind und dann irgendwie feststellen, dass das doch nicht das Richtige ist und dann nochmal zum Kanu wechseln. Also wirklich sehr, sehr viele, die bringen auch immer gute Voraussetzungen mit. Aber wie gesagt, wer schwimmen kann, ist bei uns immer herzlich willkommen. Wir haben eine tolle Nachwuchsabteilung, tolle Nachwuchstrainer und Trainerteam. Ja, da ist sehr gerne gesehen.
Und ich vermute mal, jetzt muss nicht jedes Kind zu Weihnachten sich ein Boot wünschen. Die werden ja wohl gestellt. Das heißt auch, das Drumherum, das Equipment ist auch nicht so teuer wie vielleicht bei anderen Sportarten.
Genau, also ich kenne es so, ich kann jetzt gar nicht für alle sprechen, aber ich bestimmt für die Vielzahl der Vereine, also so gerade im Nachwuchsbereich sind die Boote natürlich da. Da braucht jetzt keiner mit einem eigenen Boot oder Paddel ankommen. Vernünftige Trainingssachen und Sportschuhe sind wichtig für den Einstieg, aber die sollte man im Schrank haben. Man braucht auch keinen Neoprenanzug. Von daher ja, sind die Einstiegsvoraussetzungen sehr gering. Und auch wenn es dann in die älteren oder in die höheren Altersbereiche geht, werden die Boote vom Verein, sofern man in einem Verein sich bewegt, eigentlich zur Verfügung gestellt.
Wobei ich mir gerade überlege, das ist super, dass wir Werbung für Kanusport machen, aber ist es vielleicht der falsche Monat? Hätten wir es jetzt vielleicht im Frühling machen müssen? Was macht ein
Ja, das.
Kanusportler im Winter?
Ja, also im besten Fall, also so war es dann bei uns natürlich, Nationalmannschaft ist man dann irgendwo manchmal im Trainingslager unterwegs, aber natürlich, wenn man jetzt anfängt, jetzt die Kids bei uns, ich glaube, die sind jetzt gerade nicht mehr auf dem Wasser, die machen jetzt viel so Athletiktraining, Spiele, Laufen. Vielseitiges Training an Land, auch mal so ein Paddelergometer haben ja auch viele Vereine mittlerweile. Manche haben sogar noch so ein Paddelbecken. Das gab es viel früher zu DDR-Zeiten, wo man quasi in so einem Raum mit so einem Wasserbecken sitzt und dann das Paddel dadurch zieht. Aber ja, also das im Winterpaddel in Deutschland ist schon eine echte Herausforderung. Wünscht man sich nicht unbedingt, gerade bei so 0 Grad und Schneeregen, da gibt es dann schönere Sportarten für den Moment.
Aber das härtet ab oder fragt Mama und Papa, können wir nicht irgendwo im Süden Urlaub machen in den Winterferien und da vielleicht mal 2 Wochen Kanusport ausüben? Muss ja nicht
Ja,
vor
kann
der
man auch
Haustür
machen.
sein.
Ja,
Kann man
ja.
auch machen. Und dann müssen wir auch noch gratulieren. Ja, ich mag jetzt nicht dieses Wort, weil es so verstaubt ist, aber ist ja eigentlich wichtig. Du bist ein Funktionär. Du bist seit ein paar Wochen ja, Athletensprecher der Internationalen Athletengemeinschaft, was Kanusport angeht. Gratulation erstmal dazu.
Ja, danke schön.
Und das ist ja
Danke.
genau das, was ich sage. Nicht einfach aufhören. Viele machen das, verstehe ich auch alles, ist auch wunderbar, aber ich finde das immer toll, wenn so erfolgreiche Sportler eben weiter dabei sind, um ihre Erfahrung weiter zu vermitteln. Was ist deine Aufgabe? Was kannst du oder was willst du ändern?
Ja, da sind wir vielleicht wieder bei dem Post, meinem Abschiedspost aus dem aktiven Sport. Es war eine geile Zeit. Und ja, also ich möchte natürlich, dass auch folgende Generation so eine schöne Zeit mit dem Kanusport verbinden und Ja, also da gibt es viele, viele Baustellen, auch natürlich im internationalen Verband, angefangen vom olympischen Programm bis allgemeine Sichtbarkeit vom Kanusport, alles wichtige Themen, wo man als Athlet oder als ehemaliger Athlet auch viel, viel zu beitragen kann, sich einige Sachen, einige Dinge verändern. Ne? Und ja, ich habe über die Jahre natürlich viele, viele Einblicke als Athlet bekommen. Und wenn ich da was mit zu beitragen kann, so Impulse zu geben, was man vielleicht besser machen kann oder auch an der einen oder anderen Stelle mitentscheiden kann, ist das natürlich Vorteil für alle Sportler und natürlich auch für den Verband, der dann ja einfach dafür sorgt, dass sich die Sportler, sei es bei Wettkämpfen oder auch nicht bei Wettkämpfen, sich einfach wohlfühlen und gerne den Sport betreiben. Und das hat ja dann auch eine gewisse Auswirkung, wenn die Sportler natürlich auch gut über ihre eigene Sportart sprechen und nicht frustriert sind, warum jetzt einige Entscheidungen so getroffen werden oder so. Es wird nie allen Man kann es nie allen gerecht werden, das auch allen richtig machen, das ist auch gar nicht das Ziel. Aber wir wollen dafür sorgen, dass die Belange der Athleten oder das Empfinden der Athleten natürlich deutlich verbessert wird und den Athleten einfach ein Gehör schenken.
Hast du das Gefühl, dass sie das machen bei dem Verband? Weil wir haben ja auch viele, viele andere Verbände schon erlebt, die ja eine Kommission haben, aber dann eigentlich nur, um sie zu haben und nicht, um sie zu hören.
Ja, und es ist natürlich immer die Frage, wie man sich einbringen kann, wie man sich einbringen möchte. Ich bin jetzt, unsere Athletenkommission wurde jetzt ganz neu zusammengestellt. Also jetzt auch wirklich alles neue Mitglieder. Also bei uns sind so aufgebaut, wir sind jetzt 8 Vertreter der Athletenkommission. Wählen demnächst einen Vorsitzenden daraus. Also die 8 Athleten kommen zustande, da ist Parasport mit bei, da ist Kanu-Rennsport, Kanu-Slalom, da gibt es Vertreter von den nicht-olympischen Sportarten, die wir auch im Verband mit haben. Und genau, und da sind wir jetzt alle neu, müssen uns alle erstmal sortieren, gucken, was so die Punkte auch sind vom Weltverband, von den Athleten auch. Den man natürlich nochmal zuhören. Dass wir dann irgendwie im Hinblick auf die nächsten Olympischen Spiele auch gut aufgestellt sind, ne? In alle Richtungen. Und das ist das Ziel. Und da werden wir uns jetzt nach und nach sortieren und dann loslegen im Interesse der Sportler.
Dafür drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Und wenn wir nochmal Werbung machen für den Kanusport, du hast es nämlich gesagt, man muss nicht immer so halbkniend im Kanadier hocken. Es gibt viele andere Disziplinen im Kanusport, auch Mannschaftssport, Kanu-Polo gibt es ja auch.
Ja, Drachenboot.
Hochspannend. Kanu-Marathon hatte ich ja auch schon eine gehabt.
Ja.
Es gibt so viele abwechslungsreiche Disziplinen im Kanusport, das ist der Wahnsinn. Wobei ich dann gleich wieder die Frage habe. Ich habe ja auch einen Sohn und verfolge das immer, was die so im Sportunterricht machen. Es ist keine Sport-Elite-Schule oder irgendwie sowas, ein ganz normales Gymnasium. Ja, die machen im Prinzip nicht viel anders als das, was ich früher gemacht habe. Ja, sie dürfen mal Badminton spielen, super. Wie kann ein Kanusport, wie kann so ein Verband, wie kann so Vereine, wie können die mal in die Schulen kommen, damit gerade die, die sonst eben nicht mit diesem Sport in Verbindung kommen, über Medien können wir natürlich auch nochmal reden, medial seid ihr auch nicht so aufgestellt. Wie kann dann die Jungs und Mädels in den Schulen mal dieses Feeling für Kanusport bekommen? Was kann man da machen?
Ja, also das Wichtigste ist wirklich die Vereinsarbeit, ne? Die Basisarbeit. Die Vereine müssen stark aufgestellt sein und das merkt man auch immer da, wo man starke Vereine hat, da hat man auch am Ende die stärksten Sportler. Ja? Also das ist aber auch ein wirklich ein langer Weg, ein zeitaufwendiger Weg. Also man muss ja wirklich, wie du sagst, in die Schulen gehen oder wenn man die Möglichkeit hat, nicht in die Schulen zu gehen, muss man ein Angebot schaffen, dass die Schulen zu einem kommen. Über einen Wandertag zum Beispiel haben wir das bei uns, wo die Kinder so ein ja, auf dem Wasser sind, dann auch so mal über das ganze Gelände sich Krafträume angucken können und so. Das ist natürlich eine super Möglichkeit, wenn das wahrgenommen wird. Und dann, wenn man den Kindern das quasi gezeigt hat, wie toll das ist oder erzählt hat, oder die es vielleicht im Fernsehen gesehen haben, ne, dann muss man im Verein die Strukturen schaffen oder die Strukturen haben, um dann auch die Kinder, die wollen und die zu einem kommen, dass man die betreuen kann. Ne? Das ist natürlich dann wieder, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, der Punkt, ne, haben wir die Trainer, die Umkleideräume, die Räume und die Boote, das ganze Material, um die Kinder dann auch entsprechend und dann auch den Ansprüchen gerecht zu werden. Ne? Und da scheitert es noch sehr oft. Aber ja, man muss da dranbleiben einfach. Das ist am Ende aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg. Jetzt war ich kurz
Bist du
weg,
noch da?
glaube ich.
Ja, du warst kurz
Ja,
weg. Da
okay.
scheitert es noch, hast du gesagt, aber wir haben Hoffnung.
Ja, das ist ein
Das
langer
ist immer der
Weg.
Weg.
Das ist, da muss man wirklich dranbleiben über Jahre, über Jahrzehnte. Müssen die Vereine sich auch einen Namen machen. Und natürlich helfen da so Aushängeschilder. In Potsdam kennt natürlich jeder den Kanu für Potsdam durch die unzähligen Erfolge über jetzt ja, 60 Jahre. Aber um da hinzukommen, ist natürlich, ja, muss viel, viel Basisarbeit geleistet werden.
Ja, wäre ja schade, wenn man sagt, nee, wir machen besser keine Programme, weil wir Angst haben, dass die Kinder auf einmal im Kanusport betreiben wollen und wir haben gar keine Möglichkeiten, die dann irgendwie zu befriedigen, weil wir keine Trainer haben, keine Boote haben. Das wär fatal. Aber wir haben seit einigen Monaten eine Sportministerin und ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das auch hast, irgendwie was Wertschätzung des Sports angeht, spätestens seit Olympia 24 in Paris, weil es auch eben irgendwie in der Nachbarschaft war. Dass sich da was tut, ist es nur so das Gefühl, aber nicht die Tat, die umgesetzt wird? Oder wird viel gesprochen, aber wenig gemacht? Oder dürfen wir Hoffnung haben? Weil wir reden ja auch über Olympia in Deutschland.
Ja, also ich denke mal, man hat natürlich noch so, also ist ja auch nur mein Empfinden jetzt, man hat noch so ein bisschen diese Paris-Euphorie, nimmt man noch so ein bisschen mit gerade, oder hat man noch so mit im Sommer genommen, weil das natürlich tolle Spiele waren für alle, wo man gerne drüber erzählt. Dann dieses Thema Olympia-Bewerbung, tut natürlich auch gut, dass es weiter Thema ist, dass man sich damit beschäftigt. Ob der Prozess jetzt gut ist, wie man dazu kommt, ja, kann man gut finden, aber kann man auch anderer Meinung sein. Aber ja, es tut sich was so ein bisschen auch Richtung Sportfördergesetz. Das ist natürlich jetzt alles. Das war ja kurz vorm Abschluss damals, als die Regierung dann zusammengebrochen ist. War das Gesetz auch dahin und man ist jetzt wieder an dem Ausgangspunkt, also beim Referentenentwurf. Das wird jetzt sich noch über ein paar Jahre ziehen oder ja, ich gehe mal von Jahren aus, mindestens einige Monate, bis man da dann auch einen Schritt weiter ist in der so Gesamtstruktur. Aber auf jeden Fall, ja, ist es auf jeden Fall der richtige Weg. Es muss was passieren. Aber das sagen wir auch schon seit 2016 eigentlich. Ja, nach dem Motto, ja, jetzt auf jeden Fall.
Wir werden das beobachten auch mit Olympia. Das wird sicherlich noch Diskussionen geben, weil da gibt es auch genügend, die dagegen sind. Habe ich letztes Mal auch so eine Diskussion gehört. Ich finde es cool und dann würden vielleicht auch hier solche Sachen wie Ausstattung, Sportarenen, Hallen wahrscheinlich auch alle mal wieder grundsaniert und das würde dem Sport ja auch gut tun. Und möglicherweise auch viele Kinder und Jugendliche in den Sport bewegen, ne? Das wäre natürlich auch etwas, das glaube ich, dass sowas passieren würde, wenn wir Olympia in Deutschland hätten.
Ja,
Glaubst du das auch?
man muss auch unbedingt mit denen, die dagegen sind, sprechen, ne? Also man kann sich mit Argumenten zu überzeugen. Das ist ja wirklich, das wird ja schon auch gemacht. Es gibt ja viele Gesprächsforen und Runden, gerade auch jetzt mit den vier Olympia Standorten als Kandidaten oder viel angeboten wird, das ist erstmal sehr positiv und ja, da muss man sich die Argumente anhören und es gibt auf jeden Fall aus meiner Sicht mehr Argumente, die dafür sprechen, sowas zu machen, als dagegen. Da kann man immer Argumente, also was dagegen haben oder auch skeptisch sein so, aber ich glaube, in der Sache wird es uns schon echt weiterbringen als Nation auch.
Das glaube ich auch. Zum Schluss nochmal zu dir, Herr Polizist. Bisher hat man ja als Sportler hast du ja so einen Kalender, wo du dir auch deine Ziele setzt. Da ist eine Weltmeisterschaft, da ist Olympia, meine Ziele, ich will da Olympiasieger werden, ich will Weltmeister werden und so weiter. Das hast du ja, glaube ich, jetzt nicht mehr. Was sind jetzt deine Ziele? Morgens unfallfrei aus dem Bett aufstehen oder Brötchen beim Bäcker zu holen oder ja, mit deinen Kindern
guten
mal
Kaffee zu kochen.
Guten Kaffee zu kochen und du feierst dich, wenn er dann schmeckt. Wo sind deine Erlebnisse, deine emotionalen Ziele, die du dir jetzt setzt? Ist ja, glaube ich, auch eine Umstellung, ne?
Das ist eine große Umstellung. Habe ich ja vorhin auch schon so ein bisschen anklingen lassen, ne, dass man dafür auch brennt und lebt und so als Sportler will man immer, versteckt man sich immer Ziele und will, arbeitet darauf hin und will die dann auch erreichen. Und wenn es nicht klappt, dann beim nächsten Mal. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt was grundsätzlich anders geworden ist. Aber natürlich ist es auch jetzt nicht mehr so viel Druck für mich oder auch für meine Familie. Ne? Also das hat auch ein bisschen, also ja, eine schöne Seite, ne, dass man jetzt mal ein bisschen mehr durchatmen kann und nicht, wenn man mal einen Schnupfen hat, gleich in Panik verfällt, weil jetzt der Wettkampf nächste Woche ansteht. Von daher ist der Ruhepuls ein bisschen niedriger. Und ja, also ich freue mich, meine Kinder sind im Sport unterwegs, freue mich auch, wenn die ihren Weg machen und ihre persönlichen Ziele einfahren oder erreichen. Das bringt mir auch viel Freude. Und ja, ansonsten mal gucken. Ich versuche mich noch so ein bisschen zu orientieren, was so, wo ich mir Ziele setzen kann, so sportlich. Mal sehen, mal gucken. Vielleicht mal so irgendwie einen Lauf oder so. Schauen wir mal.
Finde ich cool. Ich kann endlich mal einen Schnupfen genießen. Klingt auch nicht schlecht.
Ja, weißt du, man wird ja als Athlet immer ungern irgendwie krank oder fängt sich irgendwas ein, aber irgendwann mindestens einmal im Jahr passiert und dann auch ja meistens irgendwann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Ja, das ist auf jeden Fall was ich jetzt deutlich entspannter sehe als vorher.
Zum Schluss die Frage, wenn heute die Biografie von dir rauskäme, so ein fettes Buch, würde da der Titel stehen, es war eine geile Zeit, so wie du es auf Insta gepostet hast, oder was wäre der Titel dieses Buches?
Ja, vielleicht noch mit dem Zusatz durch Höhen und Tiefen oder irgendwie alles beginnt mit einer Niederlage oder irgendwas, aber ja, ansonsten zusammenfassend, vielleicht kann man das so ganz gut stehen lassen. Bin dankbar auch für die Unterstützung, die ich all die Jahre irgendwie von allen Seiten bekommen habe. Ohne die geht's natürlich nicht. Ja, Blick auf eine schöne Zeit zurück.
Auf jeden Fall, ich würde das Buch kaufen. Das kann ich dir sagen. Also, wenn du mal Langeweile hast, schreib mal bitte deine Biografie.
Ja, okay.
Ein Käufer hättest.
Vielleicht kommt ja noch ein bisschen was dazu von einer anderen Sichtweise. Vielleicht ist ja dann ein bisschen umfangreicher.
Ja, so ein wie Krieg und Frieden hier, so ein 800 Seitenwälzer, auch nicht schlecht.
Ein bekannter Kanute.
Alles, was ich schon mal sagen wollte.
Ich glaube, ein bekannter Kanute hat seine Biografie rausgebracht. Toni Estanguet heißt der. Ist Franzose, der war Olympiasieger. Jahre weiß ich nicht mehr ganz genau. So um die 2000 müsste das auch gewesen sein und war jetzt in Paris verantwortlicher für die Olympischen Spiele. Die würde ich auch gern lesen, die Biografie. Aber ich kann kein Französisch. Vielleicht wird die auch noch auf Englisch oder Deutsch übersetzt. Aber auch sehr interessante Persönlichkeit aus dem Kanusport.
Ja, siehst du. Und du bist der Nächste. Und dafür, für deine Zukunft, auch nach dem aktiven Kanusport, wünsche ich dir alles, alles Gute. Und normalerweise sage ich immer, bleib gesund, aber ich sage ja, diesmal gönne ich dir einfach einen smarten Schnupfen, den du dann genießen
Dankeschön. Ich
kannst.
hoffe trotzdem, dass ich ihn nicht bekomme.
Ja. Ja, natürlich. Das war auch nicht böse gemeint. Du weißt, was ich meine. Danke für deine Zeit. Alles Gute für die Zukunft. Pass auf dich auf.
Tschüss.